Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen!
Hallo Pascal, ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist und mit mir über das Thema Quantencomputing sprichst. Bevor wir in die Theorie gehen, würde ich gerne dich bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst und mir erzählst, wo du herkommst, was du so machst, wie du da hingekommen bist, wo du gerade bist und arbeitest und wie du zu dem Thema Quantencomputing gekommen bist.
Genau, ja. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Pascal Halfmann. Ich bin promovierter Mathematiker, aktuell tätig am Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern, wohne dort auch in der Nähe, bin eigentlich jetzt in der Abteilung Finanzmathematik, obwohl ich im Bereich Optimierung eigentlich so promoviert habe und auch studiert habe. Das Studium war an der Technischen Universität Kaiserslautern, dort habe ich dann auch promoviert. Und bin dann halt eben so über Umwege in die Finanzmathematik reingekommen. Das hat sich so ergeben, nämlich genau aus dem Grund Quantencomputing. Da war ein spannendes Projekt, zu dem wir, glaube ich, gleich noch was sagen, das Projekt Enerquant. Und das hatte mich irgendwie so ein bisschen angefuchst. Und dann bin ich so in die Finanzmathematik mit reingekommen und insbesondere ins Quantencomputing. Habe dann auch seit, glaube ich, 2 Jahren die Projektleitung von dem Projekt inne. Und seit einem Jahr bin ich sogar dann jetzt auch Forschungskoordinator für Quantencomputing. Das heißt, ich kümmere mich insgesamt um unseren Forschungsbereich Quantencomputing in der Abteilung mit mehreren Forschungsprojekten und auch einigen Abschlussarbeiten.
Okay, das klingt ja super spannend. Ich freue mich sehr, mit dir darüber zu sprechen. Es klingt, als hätten wir genau den richtigen Ansprechpartner, der sich mit diesem Thema auskennt. Wir haben viele Fragen. Ich hoffe, ich überwältige dich nicht mit der Fragenwelle, die jetzt auf dich zukommt. Und um am Anfang noch ein bisschen die Stimmung aufzulockern, starten wir immer mit unserer Kategorie Either Or. Da stelle ich dir 3 Entscheidungsfragen zu und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus und genau. Machst dir nicht viele Gedanken drüber. Wenn du dazu noch was sagen willst, dann mach das gerne, aber eine kurze, knappe Antwort reicht. Ich starte einfach. Idealistisch oder realistisch?
Realistisch.
Öffis oder Auto?
Beides. Es geht nicht anders. Wenn man auf dem Dorf wohnt, dann muss leider das Auto her. Es stört mich aber selber.
Ja, manchmal führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt noch die letzte Frage. ChatGPT oder Google?
Auch hier beides. Es ist die Sache, also ChatGPT hilft einem sehr gut bei Texte schreiben, da nutze ich es auch gern mal, aber wenn ich wirklich Sachen forschen und recherchieren muss, dann hilft ChatGPT gar nicht, weil ich habe schon herausgefunden, das denkt sich zum Beispiel Literatur aus. Also würde ich nicht empfehlen.
Dann lieber Google. Okay, genau, dann steigen wir doch jetzt einfach mal mit den Grundlagen des Quantencomputings ein. Ich muss sagen, wenn ich an Quantencomputing denke, dann denke ich erstmal an Heisenberg, Einstein und Harald Lesch. Und es ist für mich ein Wort, was ich, glaube ich, gar nicht so genau erklären könnte. Als ich in meinem Umfeld erzählt habe, ich mache einen Podcast über Quantencomputing und ich gefragt wurde, was denn Quantencomputing überhaupt sei, fiel es mir echt schwer, das zu erklären. Und das Einzige, was ich dazu sagen konnte, war, Quantencomputing ist schneller als das herkömmliche Computing, was wir so aus unserem Alltag kennen. Kannst du mir in kurzen und verständlichen Worten erklären, was Quantencomputing ist, in einer groben Definition und wie es sich tatsächlich unterscheidet letztlich vom herkömmlichen Computing, was wir kennen?
Also Quantencomputing, das sagt man ja so salopp, bietet eine höhere Rechenpower. Was genau heißt das? Naja, wir können halt eben aufgrund zum Beispiel dieser Superposition viele Lösungen gleichzeitig angucken. Das heißt, wenn wir ein komplexes Problem haben mit sehr, sehr vielen Lösungen, dann können wir die in eine Superposition bringen und können die quasi gleichzeitig anschauen und bewerten. Das ist, sage ich mal, der eine Vorteil. Der andere Vorteil ist natürlich, ein Quantensystem ist per se immer stochastisch. Das heißt, wir haben mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten wir hier sehr viel. Und umgekehrt können wir aber auch, sage ich mal, stochastische Simulationen oder stochastische Systeme auch sehr gut auf dem Quantencomputer abbilden. Das heißt, überall dort, wo Unsicherheiten herrschen, das können wir auch ganz gut mit einem Quantencomputer simulieren oder auch optimieren. Also kurz gesagt würde ich sagen, es ist was komplett anderes.
Als Computing selbst.
Als Computing selbst,
okay. Genau. Das ist ja schon mal gut festzuhalten. Und ist es möglich, die grundlegenden Prinzipien der Quantenmechanik, die letztendlich das Potenzial des Quantencomputings ermöglichen, zu benennen?
Das kann man auf jeden Fall so in 2 bis 3 Stichworten festhalten. Das erste ist natürlich, man braucht Quantenteilchen. Man braucht irgend so ein Quantum, sei es halt eben vielleicht so ein Quantenteilchen, das kann ja ein Elektron sein, ein Photon, also ein Lichtteilchen, oder da gibt's ja noch eine ganze Liste an anderen Quantenteilchen, die da rumschwirren tagtäglich. Genau, das ist halt natürlich die Grundlage. Die haben natürlich gewisse Eigenschaften, die so für, sage ich mal, unser Glas Wasser hier oder den Tisch hier überhaupt nicht gelten. Und 2 wichtige Sachen sind halt eben wichtig für das Quantencomputing. Das eine ist die Superposition und das andere ist die Verschränkung. Fangen wir erstmal vielleicht mit der Superposition an, das ist am einfachsten zu verstehen. Und zwar, vielleicht fange ich da auch schon direkt mal an mit so einem Qubit. Also es gibt ja das klassische Bit, also Binarized Digit, also quasi unsere normale Grundlage jedes Computers, jedes Handys. Es kann entweder eine 0 sein oder eine 1. Ist ein einfacher Schaltkreis oder zum Beispiel ein Transistor, der sich speichert, okay, ich bin gerade 0 oder ich bin gerade 1. Bei einem Quantenbit, also einem Qubit, ist das halt anders. Das kann 0 sein, das kann 1 sein, das kann aber auch 0 und 1 gleichzeitig sein. Das heißt, wir haben eine Überlagerung der beiden Zustände 0 und 1. Und erst wenn wir messen, also zum Beispiel, wenn es in Kontakt mit der Umgebung irgendwie kommt, oder wir quasi, wenn wir es jetzt sehen könnten, wenn wir jetzt, sage ich mal, Röntgenaugen hätten oder sage ich mal, die perfekten Lupen, dann könnten wir gucken und sagen, ah, es ist jetzt 0 oder ah, es ist jetzt 1. Das ist so ein bisschen so, wenn ich an den Kühlschrank gehe und habe Lust auf ein Stück Kuchen, dann, bevor ich die Kühlschranktür nicht aufmache, weiß ich nicht, ob der Kuchen noch da ist oder ob meine Frau ihn schon gegessen hat. Shoutout an meine Frau.
Ja. Okay, und das sind diese 2 Zustände, die sich theoretisch überlagern können, dadurch, dass ich vorher nicht weiß, ob es 0 oder 1 ist oder beides.
Genau. Das kann man sich auch vorstellen wie eine Münze. Quasi, solange ich nicht hingucke, ist das wie, als würde ich die Münze hochwerfen und erst wenn ich hingucke, dann fange ich sie auf und weiß, ist es Kopf oder Zahl.
Und dazwischen ist es ein Zwischenzustand.
Genau, es ist ein Zwischenzustand. Es kann sein, dass es 50-50 ist, aber es kann auch sein, dass wir können das zum Beispiel auch so manipulieren, dass wir quasi eine gezinkte Münze haben und zum Beispiel in 30% der Fälle kommt Kopf und in 70% der Fälle kommt Zahl.
Was ist Qubits genau in dem Kontext?
Also was Qubits genau in dem Kontext ist, ist, es ist ein Quantenbit. Also das heißt, ein Quantensystem, zum Beispiel ein einzelnes Quant oder mehrere Quantenteilchen zusammen, die dann, sage ich mal, in so Form definiert werden, dass sie ein Bit repräsentieren. Das ist halt eben höchst abhängig davon, wie du deine Qubit baust oder wie du dein Quantencomputing baust.
Und wie genau funktioniert dann die Superposition beziehungsweise Verschränkung der Qubits?
Genau, also Verschränkung müssten wir, glaube ich, erst noch erklären, bevor wir in die Vollen starten.
Ja.
Verschränkung ist so ein bisschen das Schwierige. Und zwar, Verschränkung heißt, wir können diese Quantenteilchen so halt eben manipulieren oder dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Und zwar unabhängig davon, wie weit entfernt sie sind. Das heißt, wir stecken, ein Qubit ist quasi hier und das andere stecken wir nach Neuseeland. Und wir haben das vorher verschränkt. Wie das genau geht, sage ich gleich nochmal. Aber das heißt, wenn ich das eine Qubit irgendwie anfasse oder irgendwas mit dem mache, dann hat das auch einen Einfluss auf das andere.
Okay, das heißt, man kann tatsächlich auch über Distanzen Verschränkungen herstellen.
Richtig.
Okay.
Also um da auch wieder die Kuchenanalogie zu bedienen, das ist so ein bisschen, weil nämlich jetzt kommt nämlich noch der Clou an der ganzen Geschichte. Man kann mit diesen verschränkten Qubits das ist wieder ein neues Quantensystem, bestehend aus diesen 2 Qubits. Und das hat halt eben eine höhere Zustand, oder größere Zustandsmenge als die eigentlich einzelnen Qubits haben. Das heißt, zusammen ist dieses System deutlich komplexer als das einzelne, als die Teilsysteme.
Natürlich, weil sie sich letztlich dann addieren.
Sie addieren nicht nur, sondern sie bilden halt eben einen neuen, also da müssten wir jetzt tief in die Mathematik einsteigen, das wäre dann der Hilbertraum und da glaube ich, das wäre jetzt ein bisschen zu tief, aber grob gesagt, um jetzt vielleicht da die in Richtung Kuchen wieder zu gehen, das, was wir kennen, ich sag mal, ich vergleiche das immer so ein bisschen dazu, wir können natürlich, wir haben die Kuchenzutaten, wir können die natürlich einzeln essen, das schmeckt teilweise gut, ich weiß jetzt nicht, Zucker wäre vielleicht noch okay, beim Mehl oder spätestens bei der Butter wird's eklig, aber wenn ich jetzt natürlich die Sachen zusammenrühre und dann vielleicht nur noch backe, also verschränke, dann schmeckt das sehr lecker. Das heißt, es ist ein deutlich komplexeres Aroma als die einzelnen Zutaten, wenn ich die einzeln esse.
Das ist ein sehr schönes Bild, das gefällt mir. Da werden mir Qubits direkt sehr viel sympathischer. Sehr schön. Okay, jetzt sind wir direkt sehr stark in die Theorie eingestiegen. Möchtest du direkt auch etwas zu der Superposition und Verschränkungsfunktion sagen oder wollen wir vielleicht erstmal in die Potenziale generell in der Energiewirtschaft gehen, um kurz ein bisschen wieder über die Ebene zu gehen?
Ich denke, das können wir jetzt gerade noch kurz abschließen. Da will ich auch gar nicht weitergehen, weil da wird es auch sehr technisch. Mhm. Und dann muss ich sagen, dann steige ich auch irgendwann aus. Ich bin kein studierter Physiker. Ich komme aus der Mathematik. Ich verstehe die Mathematik hinten dran, aber irgendwann hört es dann auch auf. Beschäftige mich natürlich schon 2,5 Jahre mit dem Thema, aber es ist so, man bräuchte eigentlich 5 bis 10 Jahre wirklich krasse Quantenmechanik, um wirklich alles bis ins letzte X durchzusteigen. Es fällt halt eben so ein bisschen auf, dass es verschiedene Varianten von Qubits gibt, wie man die baut, auch wie man einen Quantencomputer insgesamt baut. Was man da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt welche, die basieren auf Photonen. Das heißt, da werden mit Lichtteilchen werden manipuliert. Dann gibt's Ionen, also ionisierte Atome. Dann gibt's auch ultrakalte Atome, also Atome, die dann wirklich richtig runtergekühlt werden an den absoluten Nullpunkt. Oder halt eben auch Supraleitungen. Das heißt, wir haben Schaltkreise, die supraleitend sind und diese elektronischen Ströme, die bilden dann zum Beispiel diese Qubits. Und die kann man dann auf unterschiedliche Art und Weise manipulieren, zum Beispiel indem man vielleicht also auch die Verschränkung macht oder diese Superposition. Dazu braucht man genau genommen, wenn man jetzt vielleicht wieder ein bisschen Richtung klassisches Computing geht, braucht man diese Gatter. Also das sind einfach logische Verknüpfungen. Zum Beispiel gibt es das logische Und. Wenn meine Bits beide 1 sind, dann ist das Endergebnis auch 1 und in allen anderen Fällen 0. Also das heißt, nur wenn beide 1 sind, dann ist 0. Das ist so ein klassisches Gatter. Und jetzt gibt's natürlich auch Quantengatter, die halt auch einzelne Qubits oder mehrere Qubits zusammen genauso auch manipulieren können. Dort ist nur wichtig, diese Gatter müssen reversibel sein. Das heißt, den Zustand, den ich am Ende rausbekomme, den kann ich auch wieder eindeutig, daraus kann ich wieder eindeutig den Zustand vor diesem Gatter reproduzieren. Und technisch funktioniert das so, das ist dann auch wieder abhängig von welchem Quantensystem wir sind. Sind wir bei Photonen, ist das auch oft über optische Manipulationen, über Laser wird das beispielsweise gemacht. Bei den ultrakalten Atomen ist es, glaube ich, auch ein Laser, der gemacht wird. Es werden auf jeden Fall dort Laserpulse gemacht, um zum Beispiel diese Quantensysteme anzuregen und halt eben auch zu verschränken.
Und du sagtest gerade, es ist eine Frage, wenn 1 und 1, dann 1 und wenn beide oder ansonsten 0. Das heißt, es läuft nach dem klassischen End-If-Prinzip letztlich?
Jein, also es kommt schon daher, das werden halt eben diese klassischen Gatter werden so ein bisschen übertragen auf das Quantensystem. Also es gibt, sage ich mal so, das einfachste Gatter, was man kennt, was aber auch, sage ich mal, sehr spannend allein schon ist, ist das sogenannte Hadamard-Gatter. Und dieses sorgt genau dafür, dass zum Beispiel ein Qubit in dieser Superposition gerät.
Okay.
Dann gibt's auch, sage ich mal, das Klassische für die Verschränkung ist das sogenannte C-Not-Gatter, also Controlled-Not-Gatter. Das heißt dort, das kommt auch so ein bisschen aus dem Klassischen, da hat man dieses Not-Gatter, das einfach sagt, okay, wenn mein Bit 1 ist, dann ist es danach 0 und wenn es vorher 0 war, ist es eins. Das heißt, ich habe gerade einen
Flip. Dreht es um.
Genau, und bei diesem C-Knot passiert quasi dasselbe, nur bei einem verschränkt, wenn das in der schon in der Superposition ist, das Qubit, dann ist das deutlich komplizierter als einfach nur 0 zu 1 und 1 zu 0. Und wir haben halt eben, das ist das C, das nennt sich Controlled Knot. Das sorgt halt eben für, dass es halt heißt, was passiert, ist noch abhängig davon von so einem genannten anderen Qubit.
Okay. Das klingt alles unfassbar komplex. Vielleicht ist es nochmal interessant für unsere HörerInnen zu verstehen, was eigentlich das Ziel ist von Quantencomputing. Was will man denn letztlich mit der Verschränkung und der Superposition der Qubits bewirken?
Also auf der ganz hohen Flugebene ist es einfach, dass wir mit dem klassischen Computing stoßen wir an gewisse Grenzen. Was wir berechnen können, was wir simulieren können an Problemen. Wir brauchen sehr große Rechenzentrum, um zum Beispiel Klimamodelle zu simulieren. Das ist natürlich auch sehr energieintensiv. Wir brauchen sehr große Computer dafür, sehr viel Rechenleistung. Und Quantencomputing hat zumindest mal auf der Theorieseite das Potenzial, hier einen deutlichen Rechenvorteil zu bieten. Das heißt, wir können deutlich komplexere Probleme mit möglichst weniger Rechnern oder möglichst wenigen Qubits lösen zu können. Das ist so die Hoffnung, die da hinten dran steht.
Und welche Art der Verschränkung man dann beispielsweise wählt, das ist je nach Einsatzgebiet bzw. Use Case.
Letztendlich braucht man, um diese Computer zu bedienen, braucht man halt gewisse Vorschriften, also Algorithmen, die einem sagen, okay, ich habe jetzt ein gewisses Problem, dazu nehme ich mir einen, habe ich einen gewissen Lösungsalgorithmus und den wende ich an. Und dieser Lösungsalgorithmus gibt mir dann vor, okay, bringe diese Qubits in Superposition, verschränke diese und diese Qubits und dann mach noch andere Gatter vielleicht hinten dran. Das ist natürlich abhängig vom Problem, vom Algorithmus und aber auch, wie du schon erkannt hast, von dem Quantensystem, welches wir letztendlich benutzen für diesen Quantencomputer.
Okay, dankeschön. Das war auf jeden Fall schon mal sehr informativ. Ich versuche das mal alles Stück für Stück zu verarbeiten. Dann lass uns doch mal eine Ebene drüber gehen und uns mal darüber unterhalten, wofür wir Quantencomputing letztlich eigentlich einsetzen können. Und wir beschäftigen uns ja in unserer Welt hauptsächlich mit den Themen der Energiewirtschaft und besonders mit dem Bereich der Digitalisierung, der Energiewende. Und da würde ich gerne von dir wissen, wie du das einschätzt. Welches Potenzial hat aktuell Quantencomputing in diesem Bereich und wie ist da der aktuelle Stand der Forschung?
Also dazu kann ich sagen, die Forschung in dem Bereich, gerade in Richtung Energiewirtschaft, die steht halt noch sehr am Anfang. Also wir forschen daran, das wissen wir. Und sonst gibt es, glaube ich, sehr wenige, die jetzt explizit in Richtung Energiewirtschaft forschen, wo halt Quantencomputing drin vorkommt oder Quantencomputing eine Lösung bieten kann. Das liegt einfach auch daran, dass Quantencomputing an sich noch sehr am Anfang steht. Wir haben jetzt eigentlich so vor 2 bis 3 Jahren, kann man eigentlich so festhalten, so die experimentelle Phase hinter uns gelassen. Seitdem ist aber auch eine deutliche Steigerung zu sehen. Also das heißt, wir haben angefangen vielleicht mit 3, 4, 5 Qubits. Jetzt gibt es schon Prozessoren mit über 400 Qubits. Das heißt, es findet eine Steigerung an bei der Anzahl der Qubits. Die Qualität wird besser. Es findet ja auch aktuell ein richtiger Hype um Quantencomputing statt. Große Player spielen mit. All das hilft natürlich schon, um das Forschungsfeld weiterzutreiben, aber auch natürlich dadurch, dass jetzt auch, sage ich mal, die Kommerzialisierung anfängt, das auch in Richtung Anwendung zu treiben, weil das betreibt keiner aus purem Spaß oder purem Interesse, sondern hinten dran steht natürlich auch, das in die Anwendung zu bringen.
Ich habe schon von dir unterschiedlichste Einsatzbereiche gehört. Wo sind denn die unterschiedlichen Sektoren vielleicht auch, in denen man mit Quantencomputing arbeiten kann?
Also prinzipiell natürlich überall dort, wo man optimieren will oder stochastische Probleme oder stochastische Modelle simulieren will, wo man Prognosen braucht. Für mich sind da einfach so 4 Kernthemen sind wichtig. Das ist einerseits die Quantenchemie, das heißt also zum Beispiel das Vorhersagen oder das Simulieren von chemischen Reaktionen. Ist sehr relevant für die Batterietechnologie, für neuere und bessere Akkus. Dann das Thema Materialsimulation, das heißt auch hier zu gucken, wie verhält sich Material in gewissen Situationen. Das ist natürlich auch relevant, um zum Beispiel bessere PV-Module herzustellen oder zum Beispiel auch bessere Windkraftanlagen ist es, glaube ich, auch relevant. Dann natürlich das Thema Quanten-KIs. Das heißt also, künstliche Intelligenz kombinieren wir jetzt mit Quantencomputing. Das bietet natürlich den ungeheuren Vorteil, dass wir hier natürlich bessere Möglichkeiten haben, um, sag ich mal, Anomalien zu detektieren, um aber auch eine effizientere Steuerung von Problemen herzustellen, oder beziehungsweise effiziente Steuerung von Maschinen oder Systemen herzustellen. Dann als letztes vielleicht noch ein bisschen so da angehängt, was aber eigentlich ein eigenes Feld ist, die Quanteninformation. Das heißt, hier können wir vielleicht auch einen Echtzeitaustausch zwischen Systemen herstellen mit dem zusätzlichen Bonus, dass diese Austausch oder Informationsaustausch sogar abhörsicher ist.
Das klingt total breit gefächert, Wahnsinn. Also wir haben hier wirklich vier ganz große Bereiche, die total viel unterschiedliche Einsatzgebiete ja auch letztlich bieten und großes Potenzial haben. Und insgesamt, wie denkst du, ist da der Forschungsstand beziehungsweise wie wird sich das entwickeln in der Zukunft?
Also aktuell sind wir ja noch so gerade aus dieser experimentellen Forschung raus. Wir gehen so langsam ja jetzt auch mit unserem Projekt in Richtung Anwendung. Es bietet halt eben noch sehr viel Weiterentwicklungspotenzial. Einerseits die Hardware muss sich noch weiterentwickeln. Wir brauchen mehr und bessere Qubits. Wir brauchen natürlich auch bessere Software, also bessere Lösungsalgorithmen oder Modelle auch. Da ist sehr viel Potenzial noch für weitere Forschung und dem sehe ich auch sehr als Forscher sehr positiv entgegen, dass ich da auch oder wir auch unseren Beitrag leisten können.
Sehr schön. Ich wünsche dabei ganz, ganz viel Spaß bei der weiteren Forschung und wir sind total gespannt, was da auf uns zukommt und was da uns erwartet in der Zukunft. In welchem Bereich, da können wir ja dann direkt mal drauf einsteigen, forschst du für die Energiewirtschaft im Bereich Quantencomputing?
Genau, wir haben das Forschungsprojekt Enerquant, das ist gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und da forschen wir, also zusammen mit unseren Partnern, dem Fraunhofer IOSB AST, der Universität Heidelberg und dem Quanten-Startup JusQuantum. Wir forschen daran, wie wir explizit das Problem der Kraftwerkseinsatzplanung mithilfe von Quantencomputing lösen können. Kraftwerkseinsatzplanung heißt einfach, ich möchte einen optimalen Plan finden für meine Kraftwerke, also wann schalte ich die an, mit welcher Last, um halt einerseits kosteneffizient arbeiten zu können, andererseits will ich natürlich die Nachfrage decken und wir berücksichtigen natürlich Kraftwerksparameter, also wann können wir welches Kraftwerk anschalten und wie für lange, aber auch halt natürlich das Dargebot erneuerbarer Energien. Und dadurch kommt natürlich bei den erneuerbaren Energien kommt natürlich eine gewisse Unsicherheit mit ins Spiel. Wenn wir jetzt gerade wenig Wind haben oder wenig Sonne oder halt eben auch mal viel Sonne oder viel Wind haben, kann sich natürlich das Angebot der erneuerbaren Energien ändern. Also das müssen wir berücksichtigen. Und dadurch wird das Problem deutlich komplexer, weil wir natürlich eine robuste Lösung finden wollen, die möglichst effizient oder möglichst gut ist in all diesen Fällen.
Wie ist da der aktuelle Bearbeitungsstatus? Wo habt ihr das Gefühl, seid ihr da gerade an Hindernissen oder wo sind da bestimmte Hürden, an denen ihr gerade arbeitet?
Also wir haben jetzt aktuell so diesen Part abgearbeitet, indem wir, sage ich mal, die erneuerbaren Energien als fest ansehen. Das heißt, wir haben eine feste Vorhersage und wir wollen dieses eher deterministische Problem lösen. Das können wir sehr gut auf den Quantencomputer bringen. Was die Lösungsqualität angeht, da ist natürlich noch deutlich Verbesserungspotenzial. Also da stehen wir natürlich noch ein bisschen im Rückstand im Vergleich zu den klassischen Methoden. Das ist aber auch hauptsächlich, sage ich mal, den Algorithmen, also den Lösungsalgorithmen, aber auch der Hardware geschuldet, dadurch, dass die natürlich auch sich erst im Aufbau befindet. Was für uns so ein bisschen das größte Hindernis aktuell ist, ist, wenn wir jetzt, sage ich mal, diese Unsicherheit reinbekommen, das ist ja eigentlich etwas, wo der Quantencomputer sehr gut drin ist. Also er kann einerseits gut diese großen Suchräume durchsuchen, weil er alles in Superposition bringen kann. Andererseits ist es ein sehr stochastisches System, das heißt, es kann sehr gut mit so stochastischen Problemen, Wahrscheinlichkeiten umgehen. Wir können die sehr gut dort drauf simulieren. Stichwort Zufallszahlen kann man sehr gut mit dem Quantencomputer generieren. Aber da stoßen wir jetzt erstmal noch ein bisschen an Hindernisse, weil es sehr schwer ist, diese zwei Bereiche, also heißt die Stochastik und die Optimierung, dort unter einen Hut zu bringen auf dem Quantencomputer. Und das ist deutlich komplexer, als wir am Anfang als, sag ich mal, das Projekt gestartet hatte, als es da gedacht war.
Ja, das ist ja leider oft so, dass wenn man erstmal angefangen hat, sich die Probleme erst entwickeln. Kannst du trotzdem eine Einschätzung geben, was du glaubst, wann die Technologie in tatsächlich auch den kommerziellen Einsatz kommt?
Also das ist so ein bisschen eine Glaskugel jetzt, in die ich da reinschaue. Es ist halt sehr schwierig, da verlässlich zu sagen. Es gibt natürlich aktuell diesen großen Hype und alle sagen, oh ja, wir werden in 5 Jahren oder sowas, haben wir Quantenüberlegenheit und wir können alles super schnell lösen. Da drücke ich immer gerne ein bisschen auf die Bremse und sage, wartet mal ab. Also es kann natürlich wirklich so sein, dass wir sagen, okay, in 5 Jahren haben wir super tolle Quantencomputer. Jeder hat vielleicht nicht einen zu Hause, aber jede Firma hat vielleicht einen da stehen oder hat einen Zugang dazu und kann das lösen. Das ist natürlich so das Best-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario wäre, es setzt sich einfach gerade gar nicht durch, es ist alles zu teuer. Das heißt, wir fallen dann in so eine Art Quantenwinter, so wie es vielleicht für das maschinelle Lernen so in den 70er Jahren war, wo man auch dachte, in 10 Jahren haben wir Roboter überall. Das hatte sich dann auch nicht bewahrheitet. Ich bin da eher so auf dem Mittelweg und sage, ich halte es für realistisch, dass es in 10 Jahren wir wirklich erste Fälle von tatsächlicher Quantenüberlegenheit in Anwendungsfällen haben und als einen der wichtigen Anwendungsfälle mit der Energiewirtschaft schätze ich auch ein, dass es dort auch dazu kommen wird. Vielleicht jetzt nicht direkt in der Optimierung, also in dem Problem, was wir betrachten, aber vielleicht auch in einem anderen Problem.
Okay, könntest du dir denn da direkt ein Szenario vorstellen, wo Quantencomputing in der Energiewirtschaft auch Einsatz finden könnte?
Also wir haben natürlich die Optimierung, also daran, wo wir forschen. Wir wollen eine optimale Kraftwerkseinsatzplanung haben. Es gibt natürlich aber auch das Thema, wir brauchen, sage ich mal, stochastische Modelle, um zum Beispiel das Dargebot erneuerbarer Energien zu simulieren und daraus halt eben auch Prognosen abzuleiten. Okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich morgen um 12 Uhr so und so viel Kilowattstunden an Solarenergie halt zur Verfügung? Das schätze ich als sehr realistisch ein, weil es da auch zu anderen Problemen ganz gut passt, in anderen Anwendungsfällen. Weiterhin sehe ich aber auch Möglichkeiten, sage ich mal, ein bisschen außerhalb der Energiewirtschaft, die aber durchaus Einfluss auf die Energiewirtschaft haben. Da fällt mir insbesondere die Quantenchemie ein, weil die halt, sage ich mal, in ihrem Setting sehr nah an dem ist, was das Quantencomputing als Grundlage hat. Also Quantenchemie so ein bisschen auf der Schnittstelle zwischen Physik und Chemie ist da, glaube ich, sehr gut. Und das brauchen wir natürlich auch, um zum Beispiel Batterien herzustellen, neue Konzepte für bessere Akkus. Ich denke mal, das ist dort sehr relevant. Den zweiten Punkt, der spricht natürlich eher in Richtung Digitalisierung, sind Quanten-KIs. Also das heißt, wir kombinieren jetzt gerade Quantencomputing mit künstlicher Intelligenz. Das ist auch ein vielversprechendes Thema, weil wir dort zum Beispiel sehr schnelle Prognosen bekommen oder sehr schnelle Auffälligkeiten detektieren können oder halt, sage ich mal, sehr schnell können sich zum Beispiel mehrere Systeme miteinander kommunizieren. Das würde noch eher in Richtung Stichwort Quantenkommunikation gehen. Das heißt, wir könnten dort auch abhörsicher, könnten Systeme wirklich fast in Echtzeit miteinander kommunizieren. Das wäre natürlich auch ein riesiger Vorsprung für die Digitalisierung. Und das wäre auch, sage ich mal, für die Energiewirtschaft relevant. Natürlich, wenn ich jetzt sage abhörsicher, kommen wir jetzt auch, glaube ich, zum Stichwort Sicherheit.
Genau, das steht hier direkt auf meiner Liste. Ganz groß, Risiken, Sicherheitsaspekte. Magst du da direkt einsteigen?
Genau, da müssen wir jetzt mal ein Stück weit tiefer ins Quantencomputing gehen. Nämlich, warum ist jetzt Quantencomputing für die Sicherheit relevant? Naja, wie verschlüsseln wir aktuell unsere Handys, Laptops, Kontos, also unsere Konten, quasi eigentlich fast alles, das machen wir meistens mit demselben Verschlüsselungsalgorithmus, der halt auf der Primfaktorzerlegung basiert. Das heißt, wir haben eine lange Schlüsselzahl und quasi, wenn man das entschlüsseln will, dann muss man diese Zahl in seine Primfaktoren zerlegen. Und das Problem an der Sache ist jetzt, dazu gibt es einen Algorithmus für Quantencomputer, der das sehr gut kann. In der Praxis zum Glück noch nicht, sonst hätten wir jetzt schon ein riesig großes Problem. Aber das wird kommen. Wenn die Hardware besser wird, das heißt also wir mehr Qubits zur Verfügung haben mit besserer Qualität, dann kann das sein, dass, sage ich mal, auch so Everyday-Verschlüsselungen sehr leicht geknackt werden können. Und dann ist es auch nicht mehr weit, bis wir halt eben bei jedem in die Nachrichten gucken können oder auch mal gucken kann, was derjenige auf dem Konto hat. So, das ist ein Riesenproblem.
Das klingt nach einem sehr großen Problem.
Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn dagegen?
Wie lösen wir das Problem?
Genau, da gibt es natürlich, die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, wir machen ab sofort alles offline. Das widerspricht natürlich ein bisschen der Digitalisierung.
Dann könnten wir ja alle nach Hause gehen quasi.
Richtig.
Dann wäre mein Job hier obsolet.
Genau. Was wir aber natürlich machen können, ist die sogenannte Quantenverschlüsselung. Das heißt, das Quantencomputing bringt uns hier eigentlich großes Malheur, aber bringt uns auch eine Lösung, nämlich mit dem Stichwort Quantenkryptographie und auch der Quantum Information oder Quanteninformationstheorie bietet sich hier eine Möglichkeit, wie man Informationen abhörsicher von A nach B senden kann und wirklich abhörsicher. Das heißt also, da gibt's dieses schöne Beispiel mit Alice und Bob. Alice, das heißt, wir verschränken zwei Qubits. Alice hat eins und Bob hat eins und Bob reist ganz weit weg. Und dann verändert Alice ihr Qubit und dann misst Bob irgendwann sein Qubit und weiß genau, was Alice ihm gesendet hat. Und das ist jetzt ganz vereinfacht gesprochen, wie diese Quantenteleportation funktioniert, und das ist die Grundlage für diese abhörsichere Senden von Informationen mit Hilfe von Quanten. Das ist natürlich auch noch wirklich weit weg davon, praxistauglich zu sein. Man hat jetzt schon, glaube ich, über mehrere hundert Meter konnte man jetzt Informationen senden. Das ist schon ein gewisser Meilenstein. Wir müssen da, glaube ich, jetzt einfach hoffen, dass die Leute schneller sind als, sage ich mal, die Leute, die klassischen Verschlüsselung knacken wollen.
Das klingt nach einer großen Herausforderung auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich dann in meinem Kopf, als müssten wir dann alles, was wir an Informationen haben, irgendwie über Quantencomputing-Systeme versenden, ob eben Konten, Handy, Nachrichten, etwaige Daten, die irgendwie sensibel sind, das würde dann in der Zukunft, wenn uns die Daten sensibel genug sind, alles über solche sicheren Prozesse wie Quantenteleportation laufen. Das sind Wörter, das klingt wirklich wie in der Fernzukunft.
Wir sind nicht, also Reminder für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nicht irgendwo bei Star Trek abgebogen.
Man könnte kurz denken.
Ja, aber also du hast recht, also eigentlich müssten wir das, aber es ist die Frage, ob das wirklich auch so umgesetzt werden kann. Wie ich vorhin gesagt habe, es spielen große Player mit, die natürlich auch, sage ich mal, nicht öffentliche Forschung betreiben, sondern wirklich auch privatwirtschaftliche Forschung. Und daraufhin haben wir natürlich keinen Einblick. Das heißt, wir wissen natürlich nicht, wie gut oder wie weit sind die mit klassischer Verschlüsselung zu knacken, wie gut sind die schon, sage ich mal, im Bereich der Quantenverschlüsselung. Das kann natürlich dazu führen, dass es ein gewisses Ungleichgewicht geben wird, dass, sage ich mal, der Otto-Normalverbraucher quasi gläsern wird. Und halt eben, sage ich mal, die Leute, die genug Geld haben für einen Quantencomputer oder für so eine Art Quantenteleportationsmodul, wie auch immer das letztendlich heißen wird später, quasi ein Quantentelefon, sage ich mal, dass die natürlich abhörsicher kommunizieren können. Das wird, sage ich mal, auch gesellschaftliche Herausforderungen bieten, auf die wir uns einstellen müssen. Ich hetze aber mal, dass es jetzt nicht in einer Dystopie enden wird. Also soweit vertraue ich der Menschheit, dass es dafür auch eine Lösung gefunden wird. Weil man muss natürlich auch umgekehrt denken, es ist schön, diese Quantenverschlüsselung zu haben, dass man sicher kommunizieren kann. Alle meine sensiblen Daten sind sicher. Aber wenn ich Böses im Schilde habe, kann auch niemand rausfinden, dass ich Böses im Schilde habe. Das heißt, plant jemand irgendwie einen Banküberfall oder Schlimmeres, kann durch keine Überwachungsmöglichkeiten diesen Informationsfluss herausgefunden werden. Nur halt eben wirklich am Anfang und am Ende. Dann quasi, wenn ich von dem Quanteninformation wieder auf die klassische Information gehe. Natürlich, die klassische Information kann ich nach wie vor, wenn jemand da normal drüber spricht, kann ich denjenigen abhören. Aber diesen Austausch, der ist nicht mehr abhörbar. Ist natürlich auch ein sicherheitspolitischer Relevanz
hat immer zwei Seiten letztendlich, ne? Die Sicherheit und Verschlüsselung von Daten hat immer zwei Seiten, wenn es plötzlich eben auch von der bösen Seite der Macht genutzt wird. Genau. Okay, das sind total spannende Themen. Ich finde es eine unfassbare Vorstellung, was da für eine Welt ja plötzlich auch einfach sich uns eröffnen kann und was für Möglichkeiten dadurch auch einfach entstehen. Ich würde ganz gerne noch einmal in Richtung Zukunftsaussichten und Chancen eingehen, gerade so in Bezug der nächsten 5 bis 10 Jahre. Du hattest es gerade auch schon kurz thematisiert, in 5 Jahren. Wo stehen wir da in 10 Jahren? Wie schätzt du das ein? Was wird Quantencomputing für eine Veränderung in unserer Gesellschaft entwickeln können? Und wie schätzt du das ein?
Also es ist unstrittig, dass Quantencomputing ein großes Potenzial bietet in vielen gesellschaftlich relevanten Teilen, Dinge besser zu machen. Die Frage ist immer, wann kommt es? Aktuell ist, Quantencomputing sehr teuer und auch sehr energieintensiv. Und wenn wir dann diese Entwicklung, die Hardwareentwicklung und auch die Softwareentwicklung weiterdenken, dann wird sich das auch irgendwann flippen, dass halt eben Quantencomputer einen echten Vorteil gegenüber klassischen Computern bieten. Allerdings bin ich mir da ziemlich sicher, dass es nicht in allen Bereichen stattfinden wird. Es wird darauf hinauslaufen, dass, gewisse Bereiche wie Optimierung, Simulation, Prognose, KI sehr von Quantencomputing profitieren wird. Es wird aber auch Sachen geben, wo klassische Computer weiterhin die Oberhand haben. Das heißt, wir werden auf hybride Systeme hinauslaufen. Das heißt, wir werden irgendwann große Rechenzentren haben, wo natürlich nach wie vor die klassischen Computer mit ihren CPUs stehen. Auch die Grafikkarten mit ihren GPUs, die nochmal eine neue, seit ein paar Jahren halt eben sehr viel Rechenleistung bieten. Und zum Dritten haben wir dann die QPUs, also die Quantenprozessoren, die, sich um die Problemteile oder Teilprobleme kümmern, wo, die Quanten einen echten Vorteil bieten können. Und, das wird so das sein, auf das es hinauslaufen wird. Und es wird Probleme geben oder Anwendungsfälle, die fast nur Quantencomputing haben werden. Stichwort Quantenteleportation, Verschlüsselung. Es wird aber auch Probleme geben, die juckt Quantencomputing nicht. Und ich denke, in 10 Jahren können wir schon mit echten Quantenvorteilen in gewissen Anwendungsfällen rechnen. Ich denke mal gerade Quantenchemie wird somit einer der ersten Themen sein, wo das wirklich eine praktische Relevanz hat. Ich wiederhole es nur nochmal, wir haben aktuell den großen Hype und es ist ein bisschen Glaskugel oder Kaffeesatzleserei. Man kann es vergleichen so mit Kernfusion. Es gibt ja die Kernfusionskonstante, in 50 Jahren werden wir Kernfusionsreaktoren haben, was man schon vor, 70 Jahren mittlerweile gesagt hat. Deshalb die 10 Jahre auch bitte mal so als die Quantenkonstante erstmal ansehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es wirklich nur bei 10 Jahren bleibt.
Ich finde, 10 Jahre ist doch eine gute Zahl. Die halten wir ja erstmal so fest, auch in der Glaskugel, in die wir hier hineinschauen. Und generell finde ich auch das Symbol der hybriden Nutzung total schön. Einfach zu wissen, es eine schließt das andere nicht aus, sondern es ist eher ein Zusammenarbeiten, was man, finde ich, auch einfach übergreifend auf andere Situationen gut spiegeln kann. Gerade in der Energiewende hat man das Gefühl, das ist eigentlich einfach ein Zusammenfassen vieler Systeme, vieler Technologien und vieler Akteure, die da zusammenspielen. Und so eben auch mit unserem herkömmlichen Computing, dem Quantencomputing. Da kommen wir jetzt langsam auch zum Ende unserer Podcast-Folge. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für all die ganzen interessanten Informationen, die wir, glaube ich, alle erstmal verarbeiten müssen. Und wie das ja manchmal dann so ist mit so etwas schwer verdaulichen, auch eher theoretischen Themen, auch wenn wir die zwischenzeitlich ein bisschen mit Kuchen auflockern konnten, würde ich dich bitten, die für dich 3 wichtigsten Fakten in Bezug auf Quantencomputing für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal zusammenzufassen. Vielleicht, was ich für mich spannend fände, gerade so im Hinblick auf eben vielleicht Energiewirtschaft, Energiewende, Digitalisierung. Was sind da deine, wie wir sie nennen, 3 Key Perfects?
Also erstmal, Quantencomputing bietet eine neue Form des Computings basierend auf der Quantenmechanik und bietet damit ein ungeheures Potenzial für das Durchsuchen großer, komplexer Suchräume oder das Lösen komplexer Optimierungsprobleme, aber auch dem Simulieren von stochastischen Problemen. Diese Probleme tauchen natürlich in der Energiewirtschaft an allen Ecken und Enden auf. Stichwort Kraftwerkseinsatzplanung, Prognose erneuerbaren Energien. Das heißt, das bietet insgesamt für die Energiewirtschaft einen großen, oder beziehungsweise andersrum gesagt, die Energiewirtschaft ist ein sehr wichtiger und ein sehr passender Anwendungsfall fürs Quantencomputing. Und wenn man in die Zukunft gucken will, bietet halt, weil ich würde noch auf die Sicherheit eingehen, das ist, glaube ich, noch relevant. Zudem ist mit dem Quantenkryptographie, also mit dem leichten Entschlüsseln klassischer Verschlüsselung, aber auch mit der neuen abhörsicheren Quantenverschlüsselung, natürlich ein sehr wichtiger Bereich, der auch die Energiewirtschaft tangiert, Stichwort kritische Infrastruktur, die wir da natürlich unbedingt schützen müssen. Daher lohnt es sich, an Quantencomputing zu forschen, auch auf öffentlicher Seite, aber auch, sage ich mal, auf privatwirtschaftlicher Seite. Und wenn ich da so ein bisschen in die Zukunft schauen will, würde ich sagen, in 10 Jahren ist es wahrscheinlich, dass wir einen Quantenvorteil in der Energiewirtschaft erzielen können. Und deshalb ist so mein Fazit daran, be ready when it's ready.
Sehr schön. Das lasse ich mal so stehen. Be ready when it's ready. Damit würde ich dir jetzt einfach noch die Gelegenheit geben, ein paar Empfehlungen zu geben für die Leute unter uns und die Hörerinnen und Hörer, die sich noch ein bisschen mehr mit der Thematik auseinandersetzen wollen und vielleicht in die Theorie der Quantencomputing oder vielleicht auch der Geschichte noch ein bisschen weiter einsteigen wollen. Du hattest mir im Vorab schon erzählt, dass du da ein paar Empfehlungen hast.
Genau, das war jetzt hier am Anfang auch gerade so ein bisschen so der Crashkurs Quantencomputing. Natürlich mit einer gewissen Unschärfe, weil wir das alles sehr komprimieren mussten, aber auch einfach die Zeit, die auch gefehlt hat, um da jetzt, also ich glaube, dann würden wir morgen noch da sitzen, wenn wir das komplett, und ich glaube, selbst morgen reicht nicht. Für die Podcast-Freunde habe ich einerseits den Umbruch, der Tech-Podcast von BR24. Da geht es in Episode 24 um Quantencomputing. Dann gibt's noch einen schönen Physik-Podcast, Sag mal du als Physiker, da geht's in Staffel 7 in Episode 6 und 14 jeweils um Quantencomputing. Wer es jetzt, sage ich mal, lieber das gute alte Buch mag, da gibt's noch das Buch von Christian Meyer, Eine kurze Geschichte des Quantencomputers. Das ist auch sehr, sage ich mal, freundlich für die, die jetzt nicht tief in der Physik drin stecken, keine Hilberträume direkt und keine komplexen Formeln, das ist sehr schön erklärt. Und dann gibt's noch das Buch von Matthias Hohmeister, Quantum Computing verstehen. Das einfach so als Literaturtipp.
Super, vielen lieben Dank. Da werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal durcharbeiten, damit ich da noch ein bisschen weiter in die Materie einsteigen kann. Ansonsten kann ich den Hörerinnen und Hörern heute noch unsere Kurzanalyse empfehlen, die auch zum Thema Quantencomputing zu finden ist auf unserer Webseite futureenergylab.de. Und ansonsten sind wir aktuell dabei, ein Innovationsgutachten zum Thema Quantencomputing zu erstellen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann bleibt gerne up to date über unseren LinkedIn-Kanal und natürlich auch über unsere Webseite. Ansonsten danke ich dir, Pascal, für all die ganzen Informationen, für meine Welle an Fragen. Ich hoffe, ihr als Hörerinnen und Hörer seid nicht völlig in der Theorie versunken und habt Lust, euch noch ein bisschen weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und bis dahin bleibt mir nur viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön.